Ja, guten Morgen. Ich versuche normalerweise im Kirchenjahr zu leben. Das heißt, es gibt für jede Woche einen Wochenspruch und drei Texte dazu. Da war in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wir sind in den Wochen nach Trinitatis, also da wird nur noch durchnummeriert. Ich glaube, heute haben wir den 22. nach Trinitatis. Da war aber in den letzten Wochen ein Text. Und der hat mich irgendwie so angesprungen, dass ich gedacht habe, naja, das könnte eine Predigt geben. Jetzt mal gucken, ob es heute eine wird. Es ist ein Text aus dem Neuen Testament, der mich nicht mehr so richtig losgelassen hat seitdem. Und ich lese den. Also es ist ja schon angeklungen, welcher Text es sein wird. Er ist aus Matthäus 15 und da sind die Verse 21 bis 28. Jesus verließ die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Eine kanaanitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt.« Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten die Jünger, sieh zu, dass du sie los wirst, sie schreit ja hinter uns her. Aber Jesus sagte, ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen gesandt worden. Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte, hilf mir doch, Herr. Er antwortete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Gewiss, Herr, sagte sie, aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, du hast ein großes Vertrauen, Frau, was du willst, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Der Text ist sicher bekannt, bei einigen mindestens, manche haben den gelegentlich schon mal gelesen. Ich möchte ihn trotzdem noch einmal durchgehen. Sidon und Tyrus, Sidon und Tyrus heißt zum Anfang. Also Jesus macht Urlaub am Meer. Es ist ein Auslandsurlaub. Ruhepausen gibt's öfters bei Jesus. Also bei Jesus ist manchmal hektisch zugegangen. Der kam, was vielleicht auch manchmal kennt, manchmal nicht zum Essen. Aber manchmal hat er sich auch einen Urlaub gegönnt, offensichtlich. Und den macht er jetzt. Also er zog sich zurück, heißt, er ist aus seiner normalen Arbeit ein bisschen ausgestiegen, ist ins Ausland gegangen, hat Urlaub gemacht. Und wen trifft man im Ausland? Na klar, Ausländer. Eine kanaanitische Frau. Also eine nicht-jüdische Frau, definitiv. Man könnte das auch noch weiter treiben. Kanaanitisch war traditionell sogar eher der Gegensatz. Das ist was. Es gab ja schon damals, sagen wir, zwischen Juden und den umliegenden Völkern, mindestens im religiösen Bereich, Konflikte. Also Israel, Kanaan, das weiß man schon seit dem Alten Testament. Das ist mehr als nur Nachbarland. Das ist auch schon, da steckt immer ein Konflikt drin, wenn das so gesagt wird. Und Jesus geht's wie Prominenten heute auch. Sonnenbrillen gab es damals noch nicht, hinter denen man sich verstecken konnte. Es geht ihm wie manchen Prominenten heute auch, er wird auch im Ausland erkannt. Und eine Frau spricht ihn an, weil sie ein Riesenproblem hat. Ihre Tochter ist krank und sie spricht ihn auch korrekt an, also ist für eine Kanaanerin auch interessant. Sie sagt, du Sohn Davids, also sie anerkennt, wer er ist und spricht ihn an. Und so wie man die Jünger verstehen kann, spricht ihn durchaus deutlich an. Und Jesus gibt einfach keine Antwort. Warum eigentlich? In anderen Situationen war er nicht so verlegen um eine Antwort. Gerade bei Menschen, die Hilfe brauchten, hat er auch gerne geholfen. Weiß er nicht, was er tun soll? Lebt er tatsächlich in der Spannung, der Frau zu helfen? Oder, wie es dann nochmal später kommt, der Grenze seines Auftrages? Will er die Frau testen, ob sie es ernst meint? Spannt er sie einfach auf die Folter? Hofft er, dass sie einfach aufgibt? Kennt man bei Männern manchmal, man schweigt einfach lang genug, wenn Frauen auf einen zukommen und sagt dann, irgendwann wird es schon vorübergehen. Also Schweigen ist insgesamt manchmal keine schlechte Idee, das muss man auch dazu sagen. Manchmal hilft Schweigen durchaus, vielleicht gar nichts zu sagen, ist in manchen Situationen durchaus vernünftig. Und die Jünger spüren dann, so geht es nicht in der Situation. Irgendwie kommen wir so nicht raus. Verlieren sie vielleicht auch die Nerven? Es wird hier berichtet, dass die Frau schreit. Also irgendwie ist das eine unangenehme Situation und die Jünger spüren, die halten das irgendwie nicht mehr aus. Das ist aber nicht der Text, den wir haben. Also die Jünger spüren, dass es so nicht geht, verlieren vielleicht auch ein Stück weit die Nerven wegen dem Geschrei und fordern Jesus auf, jetzt handle doch endlich, tu doch was. Also hier im Text steht, sieh zu, dass du sie los wirst. Das ist ein bisschen die harte Variante. Bei den Jüngern auch gelegentlich. Man denke an die Kinder, die wollten sie auch möglichst schnell loswerden. Also schick sie einfach weg. Andere Übersetzungen sagen, tu ihr den Gefallen. Vielleicht passt das hier besser rein. Also im Grunde handle so wie immer. Oder wie du mindestens sehr oft gehandelt hast. Wenn ein Kranker kommt, dann hilft Jesus. Also da kommt ein Aussätziger zu ihm. Jesus sagt, was willst du? Er sagt, ich würde gern gesund werden. Und dann hat Jesus Mitleid mit ihm, streckt die Hand aus, rührt ihn an und sagt, sei gesund. Also so denken die Jünger, so könnte man doch vielleicht auch mal in der Situation handeln. Das wäre doch auch angemessen für Jesus. Und dann kommt das zweite Aber und Jesus verteidigt sich. Er sagt, das ist nicht mein Tagesbefehl. Das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Das ist nicht mein Auftrag. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Und sorry, hier handelt es sich um eine kanaanitische Frau, die fällt nicht darunter. Was die ganze Sache noch dramatischer macht. Die Frau gibt nicht auf, die wirft sich dann in den Staub und bittet Jesus nochmal um Hilfe. Und Jesus gibt auch ihr eine Antwort und sagt, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Also wenn ich dir helfe, geht sozusagen dem Volk Israel was ab. Und zum zweiten Mal ist eigentlich alles gesagt. Er will und er kann nicht helfen und die Tochter wird nicht geheilt werden. Und dann weiß ich nicht, wie es eine Frau fertig bringt, dann in der Situation noch diese Schlagfertigkeit hinzulegen. Also gute Nerven muss sie gehabt haben und also muss im Denken auch ziemlich schnell gewesen sein. Diese Schlagfertigkeit dann in dieser Situation hervorzubringen, die bricht nicht irgendwie zusammen, weil ihr jetzt klar wird, dass ihre Tochter ja nicht geheilt wird von Jesus, sondern sie kontert und sagt in ihrer Verzweiflung, ja, es gibt doch aber immerhin Brocken, die vom Tisch fallen und von denen könnte ich doch was abkriegen. Also umgekehrt, sie sagt, da geht doch nichts ab, da fällt doch eh genügend runter, da ist doch im Überfluss da. Und von dem Überfluss könnte ich doch, auch wenn es nicht richtig passt, irgendwie noch was kriegen. Und dann geht es plötzlich. Jesus hilft und sagt, es sei wegen ihrem großen Vertrauen gewesen. Also Vertrauen müsste man dann hier so interpretieren, dass man sagt, auf Jesus hoffen und nicht aufgeben. Auf gar keinen Fall aufgeben und sogar, also man wagt es kaum zu sagen, gegen Jesus sozusagen nicht aufzugeben, obwohl der erst was ganz anderes sagt. Also es ist die Geschichte von zwei Personen, einer Frau, die vertraut und nicht aufgibt und ein einziges Ziel hat, dass sie in der Begebenheit unbedingt, würde es fast sagen, durchgesetzt haben will, dass ihre Tochter gesund wird. Und Jesus, der eine Position hat am Anfang, der sagt, klar, das geht nicht. Das ist außerhalb meines Tagesbefehls. Und der sich verändert und sich am Ende auf die Frau einlässt und ihr hilft. Ich habe mich dann gefragt, und jetzt wird es ein bisschen kühn, fehlt vielleicht was in dieser Begebenheit, was man von außen nicht gesehen hat, dass zwischen den zwei letzten Versen Jesus von seinem Vater angesprochen worden ist. Also hätten wir auch wieder die Befehlskette. Vielleicht muss man auch sagen, bei Jesus eine Kommunikationskette, dass wir das militärisch etwas rausnehmen. Aber dass sein Vater auch dazu Jesus gesprochen hat und gesagt hat, dein Auftrag ist dann doch größer wie Israel. Dein Auftrag betrifft die ganze Welt. Dein Auftrag betrifft alle, unabhängig davon, woher sie kommen. Und eigentlich hast du den gerade zu eng formuliert. Das ist aber Spekulation, das steht nicht da und ist rein von mir dazugefügt. Würde aber meines Erachtens durch den Gang der Geschichte einen gewissen Sinn ergeben. Ich habe noch vier Punkte zur Begebenheit. Mein erster Punkt ist, Vertrauen hilft. Mir ist noch eine andere Geschichte eingefallen, die Jesus mal als Beispiel erzählt hat. Das ist die Sache mit dem korrupten Richter und der Witwe, die in eine ähnliche Richtung geht, wo auch wiederum eine Frau einem Mann, der irgendwie keine Lust hat, aus Bequemlichkeit heraus will er dieser Frau kein Recht verschaffen, weil ihm das irgendwie Stress verschafft. Dann macht ihm aber diese Frau so viel Stress, dass er am Ende sagt, bevor die gewalttätig wird, mir eine reinschlägt. Und meine Bequemlichkeit am Ende ist, nämlich doch dann dieses Mal diesen bequemen Weg und sage einfach, komm, ich verschaffe der Frau jetzt ihr Recht und ich habe meine Ruhe. Also insofern ist diese Begebenheit auch ein Plädoyer dafür, Gott in den Ohren zu liegen und nicht aufzugeben, wenn man davon überzeugt ist, wofür man betet. Also hartnäckig sein, schlagfertig sein, kreativ sein, auch gegenüber Gott. Und Jesus nennt das Ganze dann Vertrauen. Zu glauben, dass wenn man hartnäckig bleibt gegenüber Gott, dass sich dann auch was verändert. Mir ist schon klar, dass man da auch andere Erfahrungen machen kann. Und es ist auch nicht alles, was man zum Gebet sagen kann. Aber was mir bei mir aufgefallen ist, ist, dass ich oft Gebetsanliegen 1 bis 2 Mal so antippe, sag und dann gehen sie auch wieder weg. Das ist nicht fern von jeder Hartnäckigkeit und vielleicht, wenn sie mir dann auch nicht mehr wichtig sind, sind sie vielleicht dann Gott am Ende auch nicht mehr so wichtig. Also was einem wichtig ist, soll man schon mal lange und anhaltend und heftig bei Gott vorbringen. Zweitens, Gott ist nicht statisch. Also ich glaube, man kommt an dieser Geschichte nicht vorbei, also ich komme mindestens nicht dran vorbei, zu sagen, Jesus ändert seine Position. Der hatte am Anfang der Geschichte eine andere Position, wie er sie am Ende hatte. Das, also anders macht die Geschichte für mich. Also wenn, man kann die ja auslegen und sagen, er will nur ihre Hartnäckigkeit testen, aber ich finde, das macht die Geschichte ziemlich schwierig. Auch das hat mich wieder an eine Geschichte vom Alten Testament erinnert. Es gibt ganz am Anfang auch schon so eine Geschichte, die auch immer ein bisschen irritierend dasteht, wo Abraham, also Gott hat entschlossen, Sodom zu vernichten. Das ist eine Stadt, die irgendwie, wo ziemlich viel Böses drin war. Und Gott hat gesagt, das machen wir jetzt mal weg. Und dann geht Abraham her und sagt, naja, 50 Gerechte, komm. Wenn 50 Gerechte drin sind, dann können wir mal darauf verzichten, diese Stadt. Diese Stadt zu vernichten. Dann kommt doch raus mit den 50, das könnte knapp werden für die Stadt. Dann handeln sie langsam runter und sie enden dann bei 10. Dann gibt allerdings in dem Fall Gott auf. Sagt Gott, jetzt sind die Verhandlungen beendet. Unter 10 lasse ich mich irgendwie nicht mehr runterhandeln. Aber auch da ist es doch so, dass sich Gott von 50 bis auf 10 runterhandeln lässt. Und das ist schon interessant. Also Gottes Standpunkt scheint nicht immer so fest und fixiert zu sein, vielleicht wie wir selber manchmal glauben. Vielleicht kann man auch daraus schließen, es gibt keinen Weltplan. So wie wir vielleicht manchmal auch singen, dass für uns dein Plan schon fertig ist. Ich glaube nicht, dass das im Sinne ist, so gemeint ist, dass wir detailliert irgendwie schon mal an unserer Geburt feststeht, wie wir unser Leben runterleben. Also nicht im Sinne eines Minuten-, Stunden- und Tagesplanes, den wir jetzt glauben, noch erfüllen zu müssen und wehe, wir tun irgendwas Falsches, dann fallen wir da irgendwie raus und es wird ganz schwierig. an einem bestimmten Tag muss irgendwas passieren, wenn ich dort die Frau meines Lebens nicht kennenlerne, dann werde ich sie nie mehr kennenlernen oder irgendwie solche Dinge. Ich glaube nicht, dass Gott solch einen Weltplan für jeden von uns besitzt. Oder es gibt nur einen Beruf, dem ich nachgehen muss oder irgendwie sowas. Vielleicht sind wir auch viel freier, als wir denken. Weil Gott gar nicht so festgelegt ist, wie wir manchmal denken. Also wir können beten, wir können Fehler machen, wir können falsche Wege gehen, wir können richtige Wege gehen. Gott geht da drauf ein und geht da mit und kommt auch damit zurecht. Und wenn Gott nicht statisch ist, dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so statisch werden. Also wie ist das eigentlich bei uns, dass wir sagen, ja, da gibt es so Wahrheiten, die wir über Gott einmal erkannt haben und an denen halten wir jetzt für alle Ewigkeiten fest. Und die sind unverrücklich. Mir ist an dem Text nochmal neu klar geworden, weshalb ich eigentlich Bibeltexte immer wieder lese. Und auch Bibeltexte, die ich wie den schon 100 Mal gelesen habe. Die lesen wir unter anderem deshalb wieder, weil Gott eben nicht statisch ist, sondern weil er uns in diesen Bibeltexten eventuell nochmal ganz neu begegnet, obwohl wir schon längst in unserem Leben vielleicht über einen bestimmten Bibeltext eine Wahrheit rausgezogen haben, die wir für unverrücklich halten. Lesen wir den und dann spricht Gott nochmal und sagt, in dieser Zeit und in dieser Situation und in deiner jetzigen Lebenssituation und in dieser Situation, wie sie jetzt in unserer Zeit weltweit ist, da bedeutet der Text nochmal ganz neu und was ganz anderes und vielleicht das Gegenteil dessen, was du gerade schon immer darüber geglaubt hast. Also ein Plädoyer, denke ich auch der Text, Bibel zu lesen und sich dann von Gott nochmal ganz neu ansprechen zu lassen und nicht immer schon von vornherein zu glauben und zu wissen, was drin steht. Dritter Punkt, es geht um echtes Aufeinander-Einlassen. Also jeder, der Freundschaft, Ehe, überhaupt Beziehungen lebt, dem wird klar sein, dass das mit aufeinander einlassen zu tun hat. Und aufeinander einlassen bedeutet, dass man sich verändert. Und zwar beide. Insofern ist es auch eine echte Beziehung, was hier passiert. Jesus verändert sich. Er verändert seine Meinung und seinen Auftrag. Und das gehört vielleicht auch zu einer echten Beziehung. Nein, das gehört nicht vielleicht, das gehört echt zu einer echten Beziehung dazu. Und der Text macht dann auch vielleicht deutlich, wie sehr Gott an einer echten Beziehung zu Menschen interessiert ist. Natürlich heißt Beziehung auch, es ist nicht immer Gott, der sich verändert. Das heißt auch in der echten Beziehung, dass wir uns verändern, wenn wir uns auf ihn einlassen. Veränderung kommt von beiden. Vierter Punkt, für alle, denen ich jetzt den Boden unter den Füßen weggezogen habe, wie auch mir gelegentlich. Gott verfolgt doch einen Plan und ein großes Ziel. So ist es ja nicht, dass Gott jetzt planlos durch diese Welt ginge und gar kein Ziel und gar keinen Auftrag und gar nichts verfolgen würde, dass Jesus hier ohne Auftrag gewesen wäre oder dass der mal in der Situation geändert worden wäre. Gott verfolgt natürlich einen großen Plan und ein großes Ziel. Wovon handelt eigentlich die Bibel, wenn man sie mal von vorne bis hinten durchliest? Ein Aspekt ist sicher, dass Gottes Mission, Gottes Anliegen ist, Menschen für sich zu gewinnen, von Anfang an. Also am Anfang hat er ja in einer Beziehung gelebt und ich glaube, dass nachdem diese Beziehung zerbrochen ist zu den Menschen, dass es Gott immer darum ging, diese Beziehung wieder zurückzugewinnen und nicht endgültig Schluss zu machen mit den Menschen. Das hat er sich auch ein paar Mal überlegt am Anfang vom Alten Testament, ist er auch im Übrigen auch immer wieder davon abgekommen. Hat sich umstimmen lassen. Es geht darum, dass er Menschen für sich gewinnen will, die Menschen für sich zurückgewinnen will. Das setzt er mit einer Berufung eines Volkes an und versucht, dieses Volk über Propheten und andere Menschen zurückzugewinnen. Und auch da gibt's immer schon Anklänge, dass es um mehr geht als um dieses Volk. Es geht immer auch schon im Alten Testament, klingt es immer an, Gott ist der Herr der Welt sowieso. Aber es geht auch immer um mehr als dieses eine Volk. Und am Ende der Bibel wird es ganz klar in der Offenbarung, da stehen alle. Das Volk und alle Völker stehen da vor Gottes Thron. Da geht's hin. Das ist Gottes großes Ziel, dass er alle bei sich haben will. Und diese Geschichte wirft auch ein Licht auf Gottes Absichten. Also da fängt schon was an, was sich dann später bei Paulus in der Apostelgeschichte nochmal neu entfaltet. Jesus verlässt Israel, eigentlich nur um Urlaub zu machen. Aber dann kümmert er sich um eine Ausländerin im Ausland. Und das ist ein Vorgriff auf das, was sich dann später entfaltet. Also in der Apostelgeschichte geht es dann los, Jerusalem, Judäa, Samaria, und dann breitet sich das Evangelium sukzessive in die ganze Welt aus. Und hier haben wir sozusagen schon mal einen kleinen Anfang nach oben, wie es dann später im Großen kommt. Also es wirft ja auch nochmal, ich denke, Jesus nimmt auch in solchen Momenten seinen eigenen Auftrag an, dass er nämlich eben nicht nur für die verlorenen Schafe stirbt am Ende, und zwar für die verlorenen Schafe des Hauses Israel, sondern für die verlorenen Schafe der ganzen Welt. Also letztlich auch für uns. Da sind sozusagen wir, ja, zum zweiten Mal ist er eigentlich dabei, vorher war schon der Hauptmann von Kapernaum, auch so einer mit einer militärischen Befehlskette. Aber da wird in solchen Geschichten blitzt schon auf. Es geht um mehr als die verlorenen Schafe des Volkes Israel, es geht auch von uns. Und so kommen auch wir in der Begebenheit vor. Gott geht es nicht nur um Israel, sondern um die ganze Welt. Und deshalb sind wir dabei und deshalb sitzen wir heute hier. Und das ist gut so. Amen.